Und ich kann mich noch erinnern, wie er so gewarnt hat davor, oh Gott, das Drehen nur im Wasser und so. Und das war der absolute Horror und so weiter. Und ich sag mal so, am zweiten Drehtag von Teils wusste ich warum.
Hallo und herzlich willkommen bei den Quadrataugen. Mein Name ist Laura Samide und ich springe heute ein für Fabian Douglas. Der ist nämlich im Urlaub. Und ich bin jetzt erstmal komplett alleine, nur mit euch. Und erkläre euch erstmal, warum diese Folge so ganz anders ist als die anderen. Wir haben nämlich einen Live-Gast. Live-Gast heißt in dem Zusammenhang, dass ich mit ihm im Studio war. Und zwar mit Tim Fehlbaum. Das ist der Regisseur, der unter anderem auch Hell gemacht hat. Der war vor ein paar Jahren im Kino. Und jetzt kommt sein neuer Film ins Kino, Tides. Und darüber sprechen wir. Und dann kommt der zweite Teil des Podcastes und das ist eher unser klassisches Format, nämlich eine Besprechung eines Filmes und zwar Reminiscence. Das ist der neue Film mit Hugh Jackman, der jetzt auch im Kino läuft. Und da spreche ich mit unserem werten Marco, also ein altbekannter und wiederkehrender Gast. Aber bevor ich jetzt gleich ins Interview mich stürze mit dem Tim, erstmal ein bisschen Werbung und zwar für Featured, das digitale Magazin für Kultur von Vodafone. Das findet ihr im Internet und logisch wo auch sonst. Und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr da Quizze machen, wie ich gerade rausgefunden habe. Und zwar zum Beispiel, wer bin ich in Krieg der Sterne? Oder The Witcher, welche Figur aus dem Hexer-Universum bist du? Diese Quizze macht unter anderem auch Tim, der ja auch ab und zu mal im Podcast bei uns ist als Gast. Und checkt es doch mal aus, wenn ihr Lust habt. Aber dann starten wir doch jetzt erstmal mit meinem Interview mit Tim. Hallo, ich sitze jetzt hier mit Tim Fehlbaum, dem Regisseur von Tides, der diese Woche anläuft im Kino. Und ich freue mich sehr, dass du es geschafft hast, heute persönlich bei uns vorbeizukommen. Das ist auch der erste Podcast seit langem, den ich mal wieder so von Angesicht zu Angesicht aufnehme.
Sehr schön, nee, das freut mich auch hier zu sein und ich finde es auch cool, wenn man sich dann direkt gegenüber sitzen kann.
Das ist angenehmer, ne?
Ja, vor allem da wir uns ja eben von der Filmhochschule noch kennen,
was genau, auch
eine Geschichte ist.
Ich musste lustigerweise nämlich auch genau dran denken, wo ich dich kennengelernt habe. Das war unten am Kaffeeautomaten in der alten HFF.
Ah ja, okay, ich kann mich auf jeden Fall, also die alte HFF hatte seinen Charme und der Kaffeeautomat auch.
Ja, furchtbarer Kaffee, aber irgendwie hat man da immer Menschen getroffen.
Ja, auf jeden Fall, da sind viele Gespräche über Film und Projekte geführt worden an diesem Kaffeeautomaten.
Das stimmt, ja. Genau, umso mehr freue ich mich, dass du heute nämlich da bist, weil wir uns auch, eben von früher auch kennen. Ja. Du hast ja jetzt deinen zweiten mhm. Spielfilm im Kino. Mhm. Tides heißt der, über den reden wir heute auch. Mhm. Ich glaube, es ist aber auch schwierig, über Tides zu reden, ohne auch über deinen ersten Film zu reden, Hell. Mhm. Erstmal, ich glaube, meine erste Frage wäre erstmal grundsätzlich, ganz, ganz allgemein, was hat dich denn überhaupt inspiriert, Tides zu machen? Da sind ja wahnsinnig viele verschiedene Themen drin. Mhm. Wie bist du da drauf gekommen? Ich habe, da hast du ja auch länger dran gesessen, ne?
Da habe ich länger dran gesessen, ja. Das hast du richtig erkannt, sehr lange. Es ist schwer zu sagen, was wirklich so der Anfangspunkt war. Da kommen ganz viele Punkte zusammen. Auch dann die Frage, wann die Arbeit mit meiner Co-Autorin Mariko Minoguchi losging. Ich weiß nicht, ob du Mariko Minoguchi kennst. Ist auch aus der Münchner HFF-Szene und so, kennt man sie auch so ein bisschen, weil sie ist aber selber auch Regisseurin. Hat dann danach, nachdem sie unseren Film als Co-Autorin geschrieben hat, hat sie selber ihren Film gemacht. Der heißt Mein Ende, dein Anfang. Ganz toller Film.
Ja, ja.
Genau. Auf jeden Fall, bevor die Arbeit mit ihr losging, ich glaube, vielleicht was tatsächlich der allererste Trigger war, also wenn ich diesen Anglizismus benutzen darf, für den Film war etwas Visuelles. Weil wir haben ja vorher schon ganz kurz über den Film gesprochen. Ich glaube, das spürt man vielleicht auch, dass ich das eher so in Bildern denke oder von Atmosphäre ausgehe, bevor ich vielleicht sogar über eine Geschichte nachdenke. Das war bei Hell nämlich auch so. Da war auch erst diese Bilderwelt, dieses Überstrahlte und so, bevor wir dann im nächsten Schritt uns eine Geschichte innerhalb dieses Settings überlegt haben. Und bei Tides war es tatsächlich so, dass ich bin Schweizer, ich kenne die Schweizer Berge sehr gut und ich war aber noch nie am deutschen Wattenmeer. Und ich war vor ein paar Jahren zum ersten Mal an der deutschen Nordsee in und stand in dieser, das war gerade so Dämmerungszeiten, stand einfach in dieser unfassbaren, entspannenden, tollen, atmosphärischen Landschaft. Und da war gerade das, die Flut weg und war kurz davor wiederzukommen. Und ich habe einfach so auf dieses endlose Weite geschaut. Und mit dieser Vorstellung, dass das gleich jetzt wieder bedeckt sein wird von der Flut, das spürt man so ganz, um es jetzt vielleicht nochmal absurder zu sagen, also man spürt fast schon so die Konstellation der Planeten, ne? Dass die Flut wird ja von dem Mond durch die, also ausgelöst durch die Anziehungskraft. Und da habe ich mir dann so gedacht, warum hat man hier eigentlich noch nie einen Science-Fiction-Film gedreht? Da müsste ich doch nur, in dem Fall, das war schon klar, eine Raumfahrerin oder eine Schauspielerin im Raumanzug aufwachen und das wäre wie wie auf einem fremden Planeten, einem Wasserplaneten oder irgendwas, eine Mission auf so einem fremden Planeten. Weil das war bei Hell, wie du zu Recht sagst, das ist, kann man kaum über Teils reden, ohne noch über Hell zu reden. Bei Hell auch schon so eine Idee von uns, dass man, wie kann man so eine Art von Film kreieren mit einem Setting, was da ist, wo man nicht zu viele Computereffekte vielleicht braucht. Und das war da auch wieder so, dass ich mir dachte, ey, das ist doch einfach cool. Dann müsste man wirklich einfach nur, könnte man direkt anfangen zu drehen, so. Mhm. Und es war dann, als die Co-Autorin Mariko Minoguchi und ich und wir mit den Produzentinnen und Produzenten dann angefangen haben, die Geschichte zu entwickeln, da war es dann so, dass wir sehr früh, dann haben wir dann eine Recherche auch gemacht bei der deutschen Luft- und Raumfahrt über Reisen zu anderen Planeten und so weiter. Und das hat uns so ein bisschen die Augen nochmal dafür geöffnet für etwas, was jetzt keine großartige Neuerkenntnis ist. Aber wenn man das dann so von Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftlern dort hört oder so, als das nochmal anders, fährt das nochmal anders ein, dass die gesagt haben, na gut, wenn es irgendeine Erkenntnis gibt bezüglich Reisen zu anderen Planeten, dann ist das es einfach sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass wir irgendwo innerhalb unserer Reichweite jemals einen Planeten finden werden, der tatsächlich als Habitat für die Menschheit oder generell fürs Leben dienen könnte. Und das war dann der Punkt, wo wir gesagt haben, es gab ja viele Filme, die über das Verlassen der Erde und über die Besiedlung fremder Planeten behandeln. Vielleicht wäre es interessant, mal über die Rückkehr einen Film zu machen, sozusagen über das einen gescheiterten Versuch, sich auf einem anderen Planeten niederzulassen.
Ja.
Und dann gab es, wenn ich noch weiter reden
kann. Ja, auf jeden Fall. Also da würde ich gleich reingehen. Also
ja, klar.
Dieses Rückkehr-Ding, das fand ich mega smart. Da saß ich wirklich im Kino und habe gedacht, aha, ja klar, natürlich. Ich fühle das auch so richtig, irgendwie dieses, okay, sie ist ja gar nicht, also sie ist, ihre Heimat kennt sie nicht und jetzt kommt sie zurück und muss da das erste Mal sich damit konfrontieren, wo ihre Vorfahren herkommen. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich gerade eben in diesem Kontext Science-Fiction-Film, wo das ja irgendwie, also ist ja relativ eindeutig, dann eben auch so in diesem Genre irgendwie vernestet. Und ich fand es mega smart, dass es irgendwie zurückgeht.
Ja, das freut mich. Wir hatten sogar, das ist so ein kleiner Insider vielleicht, gerade in so einem Gesprächsrunde, wo man auch über das Entstehungsprozess eines Films vielleicht reden kann, interessant so. Wir hatten sogar am Anfang überlegt, dass man Mariko und ich haben viel darüber nachgedacht, dass man vielleicht sogar die ersten 20, 30 Minuten denken sollte als Zuschauerin oder Zuschauer, das ist jetzt diese typische Mission zu einem anderen Planeten und das eigentlich dann, wir haben es den Planet der Affen-Moment genannt, du weißt bestimmt, auf welchen Moment ich anspiele, auf die Szene vom ersten Teil Planet der Affen, wo du aufgrund der Freiheitsstatue plötzlich am Ende des Films begreifst, also das ist jetzt ein Mega-Spoiler, aber ich meine, der Film ist bekannt, Spoiler wahrscheinlich, der Twist, eines der bekanntesten der Filmgeschichte. Mein Gott, wir sind auf der Erde und wir haben auch darüber nachgedacht oder ursprünglich war das auch so konzipiert, dass man das am Anfang so denken sollte und dann eigentlich auch über so einen Relikt unserer Zeit begreift, wir sind auf der Erde. Und das hat dann aber irgendwann haben wir dann rausgefunden, auch im Schnittprozess und so, das ist irgendwie, das funktioniert nicht so richtig und das wird auch sehr schwierig im Marketing des Films das versuchen, dafür ist der Twist dann nicht groß genug gewesen oder so, das versuchen zu, dass man das nicht verrät im Marketing so. Und das ist dann wichtiger, glaube ich, für den Film, dass man tatsächlich auch dass diese Rückkehr zur Erde gleich schon klar ist, dass es darum geht und dass das vielleicht die Leute mehr interessiert. So.
Ja.
Hell und jetzt eben auch Tides sind ja beides ja Dystopien irgendwo, ne? Das ist was, was dich persönlich auf jeden Fall zu interessieren scheint.
Ja, definitiv. Können wir vielleicht ganz am Ende dann noch darüber reden. Das neue Projekt wird nicht mehr in der Zukunft spielen oder auch nicht mehr dystopisch sein. Aber ja, das ist etwas, was mich definitiv fasziniert. Da gibt's natürlich, also ich selber bin ein absoluter Filmfreak und ich liebe einfach Filme, die sowas thematisieren. Von Children of Man bis aber auch so ein Film wie Melancholia oder so, weißt du, dieses Herbeisehnen des Weltuntergangs. Und das ist auch so etwas, was ich zum Beispiel auch als Kind habe ich das auch schon oft so gehabt, so diese Fantasie, das kennt vielleicht jeder auch so ein bisschen, was wäre, wenn jetzt die Welt untergeht und so weiter. Mhm. Und man stellt sich das so vor und dieses Was-wäre-wenn-Spielchen finde ich daran interessant. Und das andere, was ich interessant finde, ist, dass ich generell spannend finde, wenn man bei einem Film das macht, was die Amerikaner Worldbuilding nennen. Mhm. Dass man halt so ein ganz eigenes für so einen Film, für die Dauer des Spielfilms oder wie auch immer, versucht einen eigenen kleinen Mikrokosmos zu kreieren und eine visuelle, atmosphärische Welt, wo das spielt. Und das ist natürlich in dem Genre etwas, wo man da Möglichkeiten hat, so ein eigenes Universum zu kreieren.
Mhm, ja, ja.
Na, das ist das, was ich auch spannend daran finde.
Mhm, verstehe. Können wir gleich nochmal drauf zurückkommen, weil ich nämlich auch das Szenenbild sehr interessant finde in dem Film. Mhm. Grundsätzlich aber auch, und ich meine, eins von den vielen Themen, die du da irgendwie anreißt, ne, ist ja einmal irgendwie auch Klimawandel, klar, ne? Ganz am Anfang ist von Pandemien auch direkt die Rede. Mhm. Stand das schon fest vor der Pandemie, dass das erwähnt wird oder kam das danach dann noch dazu?
Da ist eine Frage, habe ich mich schon gefragt, ob die mal kommt. Du bist jetzt die Erste, die sie stellt. Tatsächlich, das ist ja am Anfang in dieser Texttafel. Ja. Ne? Das ist etwas, wie ich auch meinte eben gerade, dass wir eigentlich am Anfang dachten, das verraten wir noch gar nicht von Anfang an, dass es auf der Erde spielt, sondern das kam dann im Nachhinein. Und das kam dann auch tatsächlich nach der Pandemie, so dass man das aufgrund der Aktualität oder so noch mit aufgenommen hat. Wir wollten ja nicht genau sagen, warum und genau die Welt zugrunde gegangen ist oder die Zivilisation, wie wir sie kennen. Aber das kam dann tatsächlich im Nachhinein. Das ist ja auch eine Texttafel, das ist ja etwas, was man nicht gedreht hat, wo das verraten wird.
Ja. Was ich super spannend fand, war in diesem ganzen Themenkomplex, war auch, eigentlich erzählt ihr ja auch so ein bisschen über das Ende vom Patriarchat, ohne es jetzt wirklich auszusprechen. Mhm. Aber es ist ja ein Thema, was da irgendwie auch unten drunter mitschwingt.
Also das freut mich sehr, wenn du das erkennst. Ich war ja das nämlich auch genauso, die Idee war von der Marco und mir oder von uns als Gesamtteam auch mit der Produktion zusammen, dass wir eben das nicht zu sehr darüber reden wollen, aber das einfach so mitschwingt. Mhm. Deshalb ist es schön, wenn sich das irgendwie so vermittelt, weil klar, darum sollte es auch gehen.
Mhm. Ja. Naja, stellt ja auch ganz schön wirklich auch da diese zwei Lebensweisen gegenüber, die man ja eigentlich auch damit fast auch schon verbinden kann. Ja, ne? Also das Patriarchat auf der einen Seite, auf der anderen Seite eigentlich so ein Familienzusammenbruch. Hang, bunt.
Ja, wohnt total.
Zusammen. Fand ich auch mega schön, diese Szene in der ersten Nacht, wenn sie dann irgendwie da sitzt und sich so rumschaut. Es ist ja auch irgendwie, kurz zum Inhalt des Filmes, ohne zu spoilern natürlich, weil das ist ja der Anfang vom Film. Unsere Astronautin kommt ja dann auf die Erde zurück und kommt dann direkt in Kontakt mit Menschen, die überlebt haben. Den ganzen Klimawandel und Pandemie und alles. Die nicht geflohen sind. Mhm. Ein bisschen überraschend für sie, weil damit hat sie erstmal ja nicht gerechnet. Mhm. Und diese erste Nacht, die sie da verbringt, wenn sie sich umschaut, ist mega schön inszeniert.
Schön,
das fand ich, da war ich wirklich sehr, sehr nah dabei.
Sehr schön. Das ist komplett im Studio gedreht. Können wir vielleicht nachher noch über so anders sehen.
Genau, das ist auch eine meiner Fragen tatsächlich.
Ja.
Genau, ganz, ganz wichtige Frage natürlich. An der HFF haben wir ja mal was ganz Wichtiges gelernt, ne? Es gibt so ein paar Elemente, womit man sich das Leben unnötig schwer macht, wenn man dreht.
Ach, lustig, ja, kann ich wissen.
So Kinder, Stunts, Autofahrten gab es jetzt natürlich nicht in dem Film.
Nee, aber
was war es noch?
Bootsfahrten, das ist noch
schwieriger. Bootsfahrten ist noch schwieriger.
Nee, es ist tatsächlich lustig, dass du das ansprichst, weil es gab diesen Moment beim Drehen, also von Wasser weiß man sowieso, ne? Da wird man immer vorgewarnt, da kennt man so diese großen Geschichten von Waterworld oder Titanic oder so Drehs, die mit viel Wasser, die über Bord, also wo das Budget explodiert ist. Und wir hatten tatsächlich auch bei der Under HFF einmal einen Schauspieler, sag ich schon, einen Regisseur, da der ein Panel gemacht hat mit Hans Horn für Open Water 2. Mhm. Und da saß ich drin und ich kann mich noch erinnern, wie er so gewarnt hat davor, oh Gott, das war ein Dreh nur im Wasser und so, und das war der absolute Horror und so weiter. Und ich sag mal so, am zweiten Drehtag von Tides wusste ich warum. Also es ist einfach Wasser, macht alles wahnsinnig kompliziert, mhm, macht die Kommunikation wahnsinnig schwierig. Und dann ist vor allem, wenn ist immer Sicherheit viel involviert, mhm, also Sicherheitstaucher und so weiter. Da kann man vielleicht nachher auch noch kurz darüber reden. Ich habe zum Glück mit Markus Förderer das Glück gehabt, einen Kameramann zu haben, der dann wahnsinnig praktisch mit einfachen Tricks denkt, wie können wir alles vereinfachen, und der dann die Idee hatte für so ein ganz kleines Becken nur, wo die Schauspieler von alleine hochkommen können. Es geht darum, bei der ganzen Sicherheit, dass immer gewährleistet sein muss, dass der Schauspieler jederzeit selber Luft holen kann. Mhm. Und da hatte er eine super Idee. Aber nee, was ich noch sagen wollte mit der Filmhochschule, es gab nämlich diese Sachen, von denen wir gewarnt wurden an der Filmhochschule, ach, das macht einen Dreh kompliziert und langwierig und teuer, und das sind eben Wasser, Stunts, wie du gesagt hast, Kinder, Babys, Tiere, das, ja, und irgend noch was, so sehe ich es gerade.
Waffen hatten wir irgendwann mal gesagt
Waffen,
bekommen.
Genau, ja. Auch Stunts. Mhm. Erinnerst du dich bestimmt an die eine Szene, wo dieses Dorf, wo sie dann hinkommt, dieses schwimmende Village, überfallen wird. Mhm. Und die Kinder sich verstecken unter Wasser, mhm, mit dem Baby, und sie vorher diesen Krebs sieht und dann danach draußen die Schießerei ist. Mhm. Also da waren wirklich alle Elemente. Und ich weiß noch an diesem Drehtag, wo ich irgendwann noch sagte, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt einen Drehtag, also wir hier einen Drehtag haben, wo all diese Elemente vereint sind. Aber ich hatte einfach ein super Team, eben gerade Markus hatte ich schon erwähnt, der immer so unkompliziert denkt und immer im Sinne der auch der Produktion und des Filmes denkt, wie kann man es für Regie und Schauspielerinnen und Schauspieler irgendwie angenehm gestalten, auch produktionsfreundlich. Und wir hatten vor allem einfach mit, wie die ganze Produktion aufgestellt war, das war logistisch wahnsinnig gut geplant von unserem Line-Producer, auch Mark Nolting, und meinem Regieassistenten Chris Booth.
Nice, ja. Ja, also ich hab tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich die Szene gedacht hatte, aber grundsätzlich hatte ich, also bei mir hat sich dieser Spruch irgendwie auch so wahnsinnig eingebrannt, also die Sachen, die man nicht machen soll. Und deshalb saß ich so im Kino und habe so vor mich hingeschmunzelt, weil ich auch, würde ich bei anderen Filmen nicht machen, ne? Aber das war ja wirklich jetzt, weil es irgendwie dein Film war, und ich dachte nur so, okay, und Tim einfach mal so, nee, ist mir egal, mach ich.
Ja, es war uns eben von Anfang klar, dass wir immer für alles versuchen müssen, andere Lösungen zu finden. So, mhm. Also es war uns auch klar, dass wir jetzt nicht irgendwie, es gibt ja so richtig krasse Becken, die für Film gemacht sind, weißt du, für Filmaufnahmen in zum Beispiel in Malta oder so, aber das sind natürlich alles extreme Kosten. Und wir haben immer versucht, so ein bisschen anders zu denken. Zum Beispiel haben wir viele von unseren Wasseraufnahmen, haben wir in einem Becken gedreht von der deutschen Küstenwache. Mhm. Auch in der Nähe von Hamburg, wo die sogenannte, also wo die zum Beispiel Helikopterrettungen trainieren, wo die so ein Helikopterdings auf so einem Gimbal haben, dass sie eintauchen können und wieder hochziehen können, wo die Wellen machen können, wo die Regen simulieren können und alles. Und das war für uns natürlich perfekte Location, um zum Beispiel den ganzen Anfang zu drehen, weißt du, die Landung der Kapsel.
Ja.
Oder auch zu der Landung Kapsel kann ich auch noch was erzählen, weil ich das einfach auch toll finde, so, dass der Markus Förderer, kennst du ja bestimmt auch noch von der HFF, der die Kamera gemacht hat, der ist, denkt eben immer mit so Tricks und hat so wie ich eine gewisse Leidenschaft oder Schwäche für klassische In-Kamera-Tricks, also wo man versucht, Computereffekte so gut es geht zu vermeiden oder wenn dann so viel wie möglich in echt fotografiert. Und zum Beispiel dieser ganze Absturz am Anfang der Kapsel, das ist mit Modellen noch gedreht, also mit Miniaturmodellen von, das wird auch sehr selten noch gemacht, aber das hatten wir dann uns irgendwie, die Kapsel, die war vielleicht so groß wie dieser Tisch, an dem wir sitzen, die wir dann in so ein Becken planschen konnten, ja, und mit Mini-Fallschirmen, die dann so auch so kleinen Druckluftröhren rauskamen und so ist viel des Filmes. Ist dann ja vielleicht eher im altmodischen Stil gemacht, aber ich hoffe, dass sich dafür eine gewisse Haptik gibt, ne, ja, die man vielleicht nicht hätte, wenn das rein computeranimiert wäre.
Ja, absolut. Mhm. Aber ihr habt auch Teile im Wattenmeer gedreht, oder?
Wir haben Teile im Wattenmeer gedreht. Ne? Ich war natürlich am Anfang so, dass ich, du kennst ja, wie man so ist, Regie, ne, sagt halt, ja, ich will alles im Wattenmeer drehen, man muss immer diese Winde spüren, man muss diese Umgebung da spüren und alles andere ist doch. Und da haben die Produzentinnen und Produzenten zu Recht und auch unser Line-Producer haben dann relativ früh gewarnt, hey, das ist einfach logistisch einfach der absolute, das wird so in die Kosten in die Höhe schießen, wird es so kompliziert machen logistisch, weil du einfach, du musst einfach zweimal am Tag raus.
Ja, du hast ja auch nur so ein ganz limitiertes Zeitfenster.
Genau, ne? Du hast nur so ein ganz limitiertes Zeitfenster, was man interessanterweise, das hat mich zumindest beeindruckt oder verblüfft, dass man das über tausende von Jahren kannst du es vorausrechnen, wann genau, auf die Minute genau, wann die Flut kommt. Aber das normale bemerkt, nein, und das haben wir dann zum, wie ich im Nachhinein ganz klar sagen mache, zum Glück haben sie mich überzeugt, dass man da jetzt nicht den ganzen Film dreht. Und dann haben wir für einen großen Teil des Drehs sind wir in die Bavaria Filmstudios gegangen und haben da in dem großen Studio die Wattfläche simuliert. Haben einfach einen Boden ausgelegt, auch mit diesem Sand und diesen Pfützen. Und der Hintergrund, da sieht man eben auch wieder, wie der Markus denkt, war da nicht irgendwie Greenscreen oder so, was dann extended werden muss im Computer, sondern war auch wieder ganz klassisch so Fotobackings mal. Hat dann Fotos gemacht von diesem Watthimmel, das groß drucken lassen und wurde von hinten beleuchtet. Und jetzt du hast den Film gesehen, du weißt, dass Nebel und Wasser spielt eine wichtige Rolle und das ist dann natürlich super wichtig, dass du dann trotzdem Elemente hast aus Nebel und Maschinen und kleinen Regenmaschinen und so, die sich in echt bewegen zwischen Kamera, Schauspielerin und Hintergrund, dann verspielt sich das wieder so. Und dadurch konnten wir dann da uns frei bewegen, konnten dieses Set auch fluten, was auch eine logistisch, finde ich, ganz tolle Leistung war von den Verantwortlichen bei dem Bavaria Filmstudios, dass man das da machen konnte, weil es eben alles super kompliziert mit Wasser. Und da konnten wir diese Szenen drehen. Es war uns dennoch wichtig und das konnten wir dann, konnte die Produktion zum Glück ermöglichen, dass wir den Dreh im Watt zumindest beginnen. Damit die Crew und vor allem die Hauptdarstellerin so ein Gefühl bekommt für die Umgebung. Also wie das so, ja, es ist einfach, glaube ich, wichtig, dass man dann...
Super wichtig, ja.
Ja, und das waren dann die ersten drei Tage. Und das waren echt magische Drehtage, muss ich sagen, weil das dann einfach so, du fährst dann da mit einer Kutsche hin oder mit einem Traktor, weil du kannst da gar nicht normal mit
Auto. Habt ihr bei Cuxhaven da oben gedreht?
Ja, wir hatten, genau, man ist von Cuxhaven, ist man dann nochmal weiter mit der Kutsche auf eine Insel, die heißt Neuwerk.
Ja.
Kennst du die?
Ja.
Ah ja, lustig. Ja, ja. Warst du schon mal?
Ich habe mal, kleiner Schwenk, ich habe mal als Stadtschreiberin in Bremerhaven gearbeitet.
Ah, okay.
Da war ich häufig da oben.
Ah ja, krass, ja, lustig. Nee, das war dann diese Insel, wo wir dann waren als Team. Relativ kleine Insel, aber ist auch wirklich, also ich kann es auch wirklich als Urlaubsort empfehlen. Es wird da wirklich eine ganz tolle Landschaft so und man hat immer so ein bisschen dieses romantische Bild auch mit dem Leuchtturm und diesen Dünen und den Schafen und so, aber ich finde, es hat eben auch so eine ganz andere Kraft, diese Landschaft und diese Wucht der Natur, die man da spürt und so weiter, also ja.
Ja.
Und da haben wir dann zumindest angefangen zu drehen. Das war, glaube ich, wichtig, auch für das Team, weil das so eingeschweißt hat.
Klar, so auf jeden Fall. Auch eine gute Entscheidung, ne? Das direkt an den Anfang reinzulegen, weil du natürlich das dann auch als Schauspieler oder als Schauspielerin immer wieder abrufen kannst.
Ja, ja, genau. Das denke ich nämlich auch. Ja,
macht Sinn. Ich habe gelesen, dass die Rolle von Narvik, gespielt von Sarah-Sophie Busnina.
Busnina, ja.
Ja, habe ich richtig ausgesprochen?
Ja,
okay.
Ich denke schon.
War ja ursprünglich mal als Männerfigur geplant. Was hat euch jetzt dazu bewogen, das zu ändern?
Also, was hat uns dazu bewogen? Ich glaube, es war irgendwie an einem gewissen Punkt war es so, wir hatten halt in dem Drehbuch auch darüber geredet, da war es auch so ein bisschen so, dass sie auf die Erde kam und da gab es eben diese Figur von Sarah Sophie Busnina, das war ein Mann und es gab dann auch so ein ganz subtil irgendwo angedeutet ein bisschen so eine Liebesgeschichte zwischen den beiden oder dass sich da irgendetwas entwickelt. Und irgendwann hatten wir dann, glaube ich, auch einfach so gesagt, das ist irgendwie, wollen wir das Klischee nicht bedienen oder weiß auch nicht genau, es ist eine Frau, die kommt dahin und es geht auch wieder so darum, dass sie sich verliebt oder so, ich weiß auch nicht, sondern wir dachten dann, vielleicht ist es doch einfach cooler oder interessanter, wenn diese Figur auch eine Frau ist und es vielleicht dann eher, und das war dann auch der Punkt, wo dann immer mehr wir über diese, was du eben vorher, wie ich finde, sehr schön erkannt hast, dieses Brechung mit dem Patriarchat geht sozusagen. Und dadurch hatten wir dann das, so kam dann immer mehr die Idee auf, nee, das ist doch irgendwie interessanter, wenn das auch eine Frau ist. Und hatten dann eigentlich aber auch kaum was geändert an der Figur oder so, sondern einfach das daraus einen Mann gemacht. Entschuldigung, eine Frau gemacht.
Ja.
Ja.
Ich finde es interessant, weil das sind wirklich die, also für mich die stärksten Szenen des Films, wenn die beiden Frauen miteinander interagieren.
Ah, cool.
Dieser Aufbau auch von diesem Vertrauensverhältnis.
Ja, cool. Nee, das freut mich. Also ich finde, da treffen auch einfach zwei ganz tolle Schauspielerinnen aufeinander und zwei Energien so. Und das freut mich sehr. Ich richte es Sarah Sophie aus, die kommt nämlich auch am Sonntag hier für unser Screening, was wir hier haben, ja.
Sehr schön. Wie hast du denn die Pandemie erlebt? Also die Pandemie, die ja auch irgendwo so ein bisschen in den Film mit reingeflossen ist. Ihr hattet auch noch einen Nachdreh, oder? Während der Pandemie. Erzähl mal ein bisschen.
Also wie habe ich persönlich die Pandemie erlebt? Da waren wir tatsächlich mitten in der Postproduktion, kurz vor dem Lockdown noch und so. Und ich weiß noch, da hatten wir geschnitten mit Andreas Menn, unserem Editor, der auch ein ganz, ganz großen Beitrag bei dem Film geleistet hätten, weil die nicht wahnsinnig viel gedreht haben und der hat es überhaupt erst in so eine Form gebracht und das weiß ich noch. Ich weiß noch, wie wir da einmal so vom Mittagessen zurück auf dem Weg zum Schneiderraum waren und dann hat man so gewitzelt, das weiß ich noch, weil da kamen so diese ersten Meldungen aus Wuhan und so, da gibt es dann wieder, ich weiß noch, wie wir uns so, ich so gewitzelt habe, ach, ihr werdet zu sehen, in ein paar Wochen ist hier alles leer und die Läden sind dicht und so. Und das ist, man kann nicht mehr einfach so rausgehen und so. So, und das war so, damals dachte ich wieder so, eben so, wie so ich vorher meinte, so eine Fantasie von mir, so, das wird ja eh nicht. Und dann muss ich sagen, weil das, also ich, klar, es ist jetzt nicht auch nur annähernd irgendwie so, dass ich irgendwas von einem Weltuntergang oder so jemals erfahren habe in meinem Leben oder so, aber ich weiß noch, wie das dann, als es losging, wie du vielleicht auch, weiß nicht, wie du es erlebt hast, aber ich so einen ganzen ganz kleinen Geschmack oder Gefühl dafür bekommen habe, wie das wohl sein könnte, wenn es wirklich sowas passiert, weil es einfach so, fand ich, krass war, wie, also einfach am Anfang meine ich jetzt vor allem von dem Lockdown oder so, also wie sich plötzlich man gemerkt hat, wie fragil das Ganze ist, so, und wie viel von dem, was wir für selbstverständlich nehmen, eigentlich wirklich sehr schnell zerbrechen kann, wenn es ein richtiges Problem gibt oder so. Also ich meine jetzt in unserer, hier in der westlichen Welt.
Ja.
Und, ja, genau, und wir waren da aber mitten in der Postproduktion, wir waren zum Glück mit dem Drehen durch, aber es war klar, dass wir noch gewisse Sachen drehen wollen müssen, die wir dann über diverse Schnittfassungen und so rausgekriegt haben, was wir noch brauchen oder was fehlt. Und da war es dann so, dass wir noch einen kleinen Nachdreh hatten, der in auch tatsächlich in die Corona-Zeit fiel. Das war tatsächlich der Nachdreh, wo da wir dann diese Modelle gedreht haben mit der Kapsel, weil eigentlich ursprünglich war dieser Absturz gar nicht gedreht. Sie ist einfach, der Film hat damit angefangen, dass sie da aufwacht. Und das hatten wir dann, aber das war so ein bisschen, haben wir rausgekriegt, und da hat ein bisschen was gefehlt am Anfang, dass man zumindest irgendwie so merkt, aha, die landen irgendwo oder so. Es ist ja trotzdem noch, du hast es gesehen, sehr abstrakt gehalten, aber damit man zumindest so ein bisschen das, was die Amis the Cold Opener nennen, dass man so reingeworfen wird in das Genre dann doch irgendwie und so und ein bisschen so eine Verankerung oder so kriegt, wo man jetzt gerade ist oder so, dass man eben so eine Kapsel hier gelandet ist. Und das war so ein Miniaturdreh Und dann hat auch, das ist jetzt da, das ist eine lustige Anekdote, aber es ist schwer, sie zu erzählen, ohne zu spoilern. Es gab auch so, dass war klar war, dass am Ende eine Figur irgendwo sein muss, wo sie ursprünglich nicht war, die wir da nicht gedreht haben. Und das war klar, dass wir die da einsetzen müssen. Und das ist auch, eine, finde ich, eine lustige Anekdote, weil das war klar, dass wir diesen Schauspieler nochmal drehen müssen, sozusagen, um ihn dann einsetzen zu können, so. Und das war dann so, dass der Markus, der in Los Angeles gewohnt hat, gesagt hat, ja, Moment mal, ich meine, der wohnt hier, ich bin hier, schickt uns doch einfach das Kostüm rüber, er soll das bei sich zu Hause anziehen, der kommt im Kostüm zu mir rüber, ich habe eine Wohnung mit weißen Wänden, ich neble die einfach komplett ein, ich habe meine Kamera und ich drehe das da, und dann setzen wir ihn da ein. Und das ist eben, ja, jetzt ich eben wieder einfach zeigt wieder, wie der Markus denkt, einfach so unkompliziert. Und das war dann so cool, einfach das sehr absurd auch irgendwie. Ich habe das dann von fern betreut, habe mir das Bild angeguckt, und das haben wir dann so gedreht und tatsächlich dann eigentlich viele Schüsse auch einfach so behalten können, die nahen, ja. Und für ein, zwei Schüsse mussten wir ihn dann einsetzen in diese Umgebung auf dem Schiff.
Eine ganz andere Frage tatsächlich. Roland Emmerich hat ja auch schon bei deinem ersten Film als auch damals schon als Executive Producer.
Genau, ja, war auch Executive Producer.
Ja. Ja. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit ihm so?
Ja, also sehr, sehr angenehm, kann ich nur sagen. Oder angenehm sehr. Es ist sehr, ich habe auch immer so das Gefühl, das Coole an ihm ist, man begegnet sich auch so auf einer Augenhöhe. So ist von Anfang an immer so, ja, wie willst du das machen, wie das machen? Und es ist, finde ich, interessant auch, wie, also erstmal natürlich, wie sehr er sich dafür einsetzt auch. Ne? Also es ist nicht so, das gibt da bestimmt Fälle, wo Executive Producer, klar, da gibt jemand einfach den Namen und das öffnet dann Türen und das tut es in unserem Fall auf jeden Fall ja auch so, sowieso. Aber hinzu kommt, dass er wirklich von Anfang an sehr interessiert war an der Geschichte und auch mit uns darüber geredet hat und auch sehr früh natürlich über die Umsetzung mit uns geredet hat. Und das Interessante ist, dass der Roland, ich glaube, man würde ja denken, er mit seinen großen Spektakelfilmen, viele Computereffekte oder so, dass er auch sehr sich, sage ich mal, auf unser Budget und auf unsere Vision und Ambition sehr eingelassen hat. Da hat sehr, finde ich, sehr feinfühlig gemerkt, was für eine Art von Film wir machen wollen. Und hat dann auch immer viele Ideen für, wie man tatsächlich Effekte auch spart oder auch effizient erzählt. Ne? Da merkt man halt, das erkennt man ja auch so von seinen frühen Filmen, hat er ja auch immer diese super kreativen Ideen gehabt, wie man irgendwie im Kleinen groß erzählt und so. Und da war er mir ein sehr wichtiger Ratgeber. So. Mhm. Ja, ja. Das war super.
Liest du eigentlich Kritiken oder schaust du Reviews auf YouTube dir zu deinem eigenen Film an? Oder bist du da, also das ist für mich jetzt gerade so als Kreative auch irgendwie total interessant, weil ich nämlich auch immer so ein ambivalentes Verhältnis zu habe.
Ja, das ist eine Frage, die tatsächlich die mich selber auch beschäftigt, weil ich noch nicht so richtig eine Entscheidung dazu getroffen habe, weil, sagen wir so, ich denke mir auf der einen Seite, es ist irgendwie blöd, sich dem zu verwehren. Man muss es einfach lesen und so. Und das ist ja auch, also man muss sich dem ja auch stellen, weil man macht ja einen Film, der einfach der wahrgenommen wird, oder man macht einen Film nicht für sich selber oder so. Deshalb ist es natürlich auch wichtig, dass man irgendwie guckt, okay, was, wie kommt er an und was funktioniert und was funktioniert nicht und, klar, das muss man dann immer noch mit sich selber vereinbaren. Wo kann man dann sagen, okay, das verstehe ich, dass das nicht funktioniert oder nicht gut ankommt? Und wo sagt man, nee, das ist aber vielleicht nochmal anders gemeint. Es ist schwierig. Ich bin da sehr sensibel, muss ich ganz klar sagen. Es trifft mich tatsächlich so persönlich auch auf eine Art, ne? Wenn man hat, ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich bei jedem so, wenn man dann so kritisiert wird, geht dir wahrscheinlich nicht anders dann. Dass es irgendwie so ist, dass es so, fies oder wie auch immer. Und aber klar, gute Kritiken liest man sehr gerne. Das ist natürlich auf der anderen Seite das, warum sollte man sich dann dem verwehren? Ich kann es dann nicht lassen, bin dann zu neugierig und so und lese dann schon und so. Aber es gab so vielleicht auch auf es gab ein, zwei Kritiken auch aus dem internationalen Raum mit dem Film, für den Film, die waren sehr böse und vernichtend auch, wo dann eben auch so der Film so als möchte gern Europa versucht, wie Amerika zu sein oder so, so ein bisschen so abgestempelt wurde, was ich eben eigentlich gerade bei uns so ein sehr wichtig war in der Umsetzung, ein wichtiges Credo, dass wir eben genau nicht versuchen, wie ein amerikanischer Film einfach so zu kopieren. Und ich weiß nicht, ob du es so empfunden hast, sondern dass wir versucht haben, unsere eigene Bildsprache und unsere eigene Physis so des Films zu finden, der eben vielleicht sogar eher so einen europäischen Arthouse-Touch fast schon irgendwo hat. So, das war eigentlich unser Anspruch. Deshalb hat mich das dann, das hat mich schon sehr getroffen so. Und wenn man sich dann so wirklich missverstanden fühlt. Mhm, ja. Aber hey, das ist natürlich so, die Kritik, sie muss, das, warum sollte man da, es ist natürlich deren Aufgabe, über einen Film zu schreiben, wie man ihn empfunden hat. Und das ist, und selber als Filmemacherin oder Filmemacher darf man auch nicht denken, dass man von dem verschont bleiben sollte oder sich das so, muss man sich natürlich auch reinziehen, so.
Mhm, ja. Ich fand, das hast du gut zusammengefasst. Auf jeden Fall. Diese
Ambivalenz, ja, ne? Ja, total. Ja, es tut weh, wenn man schlechtere Kritik liest. Ja.
Also ich kann dir sagen, dass ich das nicht so empfunden habe. Ja, dass es schön. Irgendwie ein Versuch ist, amerikanisch zu sein. Was heißt das überhaupt?
Ja, da gab es also eine Kritik, aber es ist, ja. Ja.
Ja.
Du bist aber auch jemand, der natürlich, weil du ja auch vom filmemacherischen Seite kommst, glaube ich, auch einen anderen Blick hast und das vielleicht auch nochmal anders siehst, so, wow, das ist so und so gemacht oder das ist so oder da eine andere, oder wir kennen uns sogar oder so, weißt du, da guckt man, glaube ich, eben nochmal anders, so, du weißt, wie in Deutschland, Schweiz Filme produziert werden und ich glaube, natürlich hat da vielleicht so ein amerikanischer Kritiker oder so vielleicht einen anderen Blick drauf oder dafür jetzt nicht die Sensibilität, wie du sie hast oder so, sondern guckt den Film nochmal unter anderen Gesichtspunkten.
Ja, so. Ja, klar, auf jeden Fall. Ja. Ist es wahrscheinlich auch innerhalb von Deutschland so, dass manche Leute Filme nochmal anders schauen. Ich glaube, jeder hat ja auch nochmal einen individuellen Blick dann drauf.
Ja, ja, ja.
Aber ja, also ich kann dir sagen, so von meiner Warte aus, so ein paar Sachen, die ich schon jetzt so ein bisschen als typischen Tim Fehlbaum erkenne, ist die atmosphärische Dichte, die du da kreierst.
Das natürlich auch, ne? Das ist Tim Fehlbaum natürlich, ich komme ja mit der gleichen Crew wie ich.
Ja, genau, ja.
Das sind natürlich so auch die, das ist bei, also gerade bei Atmosphäre ist es ja, dass das Kameraschnitt, Ton vor allem auch und Musik vor allem auch eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt. Und da sind wir in dieser Besetzung wieder komplett mit dem gleichen Team angetreten. Das ist dann nicht das Tim Fehlbaum, sondern das Tim Fehlbaum-Team sozusagen.
Das Tim Fehlbaum-Team, ja. 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 Nee, das war also auf jeden Fall, das habe ich wiedererkannt und das mochte ich sehr, sehr gerne an dem Film. Und ich würde auch sagen, dass jeder, der auf Science-Fiction-Genre-Filme steht, die Gelegenheit nutzen sollte, die jetzt im Moment gerade da ist, den Film im Kino zu sehen.
Das freut mich besonders, dass du sagst, weil da muss ich jetzt auch noch mal kurz eine Lanze brechen fürs Kino, weil ich nämlich auch denke, wir haben den Film versucht, für die große Leinwand zu machen. Wir haben, das ist teilweise auch echt ein Mehraufwand, so, und es ist gerade, ich finde zum Beispiel, dass bei dieser Diskussion, ne, die Kino oder zu Hause schauen, da geht es oft um die Größe des Bildes und um das kollektive Erlebnis, das ist das eine ganz sicher, was für das Kino spricht, aber ich finde eben auch, was vor allem für den Kinobesuch auch noch spricht, was ein bisschen so vernachlässigt wird in der Diskussion, ist der Ton, also das Tonerlebnis, dass dieses, das Ton ist so viel, hat für mich so einen großen Stellenwert dafür, wie man in den Film reingezogen wird. Und in keinster, auch in der besten Home-Cinema-Umgebung oder so, ist der Ton so toll wie einfach in einem Kino. Und wir haben den Film sogar an Atmos gemischt. Das ist ein Tonsystem, wo der Ton nicht nur von der Seite kommt, sondern tatsächlich auch von oben kommen kann, von überall. Und ich finde, dass ein Film in Atmos zu gucken, macht einen Film für mich zumindest sehr viel dreidimensionaler als einen 3D-Film zu gucken, weil du einfach so viel mehr reingesogen wirst, wenn der Ton ist einfach so wichtig bei einem Film. Und deshalb finde ich eben auch, oder würde mich freuen, ich finde es eben auch besonders mutig von unserem Verleih Konstantin Film, dass sie dann festhalten, den Film ins Kino zu bringen. Wir alle wissen, du weißt es bestimmt, dass es keine einfache Zeit ist fürs Kino. Und hoffentlich wird dieser Mut belohnt und gerade auch Leute, die cineastisch, also sind viele Leute oder so, wissen es hoffentlich zu schätzen oder sehen hoffentlich, dass dieser Film einen Kinobesuch wert ist. Also zumindest einfach für diese Erfahrung, einfach die rein audiovisuelle Erfahrung, den Film zu sehen.
Ja. Ja. Absolut. Ich finde, das sind schöne letzte Worte.
Ja, schade. Ich hätte gerne, wir könnten mit dem noch ewig weiterreden.
Ja, das stimmt. Beim nächsten Film kannst du gerne wieder vorbeikommen.
Ja.
Komm ich gerne. Darfst nicht wieder 10 Jahre dafür brauchen.
Nee, ich sollte schneller gehen, aber ja,
Dann vielen Dank, dass du heute hier warst.
Ja, vielen Dank. Es hat mir sehr Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden. Es ist natürlich, ich glaube eben, ja, ich rede sehr gerne über filmemacherischen Aspekte eines Films, und da spürt man natürlich, dass du da auch eine spezielle Affinität für hast, für solche Themen und so, und dass du auch von der praktischen Seite kommst, und ja, deshalb macht das Spaß. Oder ja.
Dankeschön. Ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und euch da draußen natürlich auch. Und
Dankeschön.
Dann geht es jetzt gleich weiter mit dem zweiten Teil des Podcastes, und zwar mit Marco zusammen.
Ah, Marco?
Ja, mit Marco.
Herzlich willkommen im zweiten Teil unseres Podcastes, und jetzt ist Marco mein Gast. Hallo Marco.
Hallo Laura.
Hallo. wir reden jetzt über Reminiscence, der neue Film und auch der erste Film, der erste Spielfilm von Lisa Joy. Das ist die Co-Creator von Westworld. Die hat als Autorin vorher solche Serien geschrieben wie eben Westworld und aber auch Pushing Daisies. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Ich fand sie damals von ihrer Idee her sehr, sehr stark, leider dann nicht so stark in der Umsetzung. Genau, und eine Sache, die man vielleicht hier auch noch erwähnen kann, ist, dass sie die Schwiegerin ist von Christopher Nolan. Sie ist also mit Jonathan Nolan verheiratet, der ja nicht nur die viele von Christopher Nolans Drehbüchern geschrieben hat, sondern eben auch der Co-Produzent von Reminiscence ist. Wir haben es hier also mit einer kompletten Familie von Filmemachern zu tun. und ich glaube, da können wir auch gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen, wie da auch der Einfluss so ist. Grundsätzlich, Reminiscence, worum geht's? Es ist ein Film, ein Neo-Noir. Also wir befinden uns hier im Genre Mystery, Science-Fiction, Dystopien, aber auch so ein bisschen Romantik. Und zwar geht es um Nick Bannister. Das ist ein Privatermittler, gleichzeitig aber auch ein Therapeut, mehr oder weniger, der eine ganz interessante Technologie hat, mit der er die Erinnerungen von Menschen visuell sehen kann. Also sie sind tatsächlich, die Erinnerungen werden sichtbar, sind dann für ihn sowohl sichtbar als auch für alle anderen Leute, die mit im Raum stehen. Das hört sich jetzt irgendwie im Podcast natürlich total kompliziert an, weil das natürlich ein sehr visuelles Ding ist. Das ist aber so schwierig, das zu erklären. Auf jeden Fall wird Nick Bannister gespielt von Hugh Jackman, und der lernt dann eine unbekannte Frau, May, kennen, gespielt von Rebecca Ferguson. So viel erstmal zum Film. Marco, sag doch mal, was ist denn so dein Ersteindruck vom Film?
Also ich müsste erstmal voranschicken, du hast ja sehr viel gesagt zu Lisa Joy, und da gibt's auch noch ein bisschen mehr zu erzählen. Aber ja, das ist halt sehr promising, ne? Und es ist ihr Regiedebüt, und ich meine, sie hat Westworld mit kreiert, und sie hat auch bei einer Folge Westworld auch Regie geführt. Deswegen hatte ich relativ hohe Erwartungen, gerade wenn der Nolan-Clan auch noch mit dranhängt und Warner wieder produziert. Und das Ding war ja auch ein teurer Film und sieht sehr aufwendig und wertig aus. Und der erste Trailer hat mich auch ein bisschen weggeblasen, muss ich zugeben. Ich habe den Trailer gesehen und habe wirklich gedacht, Marco, das ist genau deins. Das ist Neo-Noir, das ist ein bisschen Chinatown, ein bisschen Blade Runner, das ist Minority Report. Man liest auch in jeder Kritik genau diese Vergleiche. Und damit müsste dieser Film genau meinen Geschmack treffen. Und ich bin sehr ernüchtert aus dem Film leider wieder rausgegangen. Und ich finde, das hat sehr interessante Gründe.
Interessant. Also ich muss sagen, das ist einer der schlechtesten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe.
Okay, das ist krass. Also, so krass sehe ich das wirklich nicht. Aber okay.
Ich war, Ich war persönlich insulted von diesem Film. Ich bin wirklich rausgegangen und ich muss dazu sagen, da ich war in der Pressevorstellung zusammen mit Tim, der ja auch schon in diesem Podcast war, der für Feature schreibt. Und wir standen wirklich danach vor dem Kino und waren nur so, das ist einfach, sorry, aber nein. Deshalb lass uns doch mal wirklich über die Gründe sprechen, was an dem Film nicht funktioniert hat. Erklär du doch erstmal, was du denkst, was nicht funktioniert hat an dem Film.
Ich glaube, in dem Film steckt ein viel besserer Film, als auf der Leinwand zu sehen ist. Und das hat auch mit dem Drehbuch zu tun. Der Gedankenanstoß davon kommt von Rian Johnson. Weil Rian Johnson, der Regisseur von dem vielgeliebten Star Wars The Last Jedi, aber eben auch, der seinen Durchbruch hatte mit einem Neo-Noir-Film, nämlich A Brick, einer der besten Neo-Noir-Filme, die ich je gesehen habe. Und den hat er quasi als Abschlussfilm gedreht, als frischer Filmstudent, mit geringsten Mitteln an der Highschool. Und der auch einen ähnlichen Noir-Film mit Looper, der eben auch Sci-Fi ist, hingelegt hat. Der hat auf Twitter erzählt, dass er das Drehbuch gelesen hat, und zwar schon vor Jahren. Und er fand das Drehbuch brilliant. Und er hatte wirklich Lust auf den Film. Und das war so, das hatte ich gelesen, bevor ich den Film gesehen habe. Und während des Films ist mir dann aufgefallen, das ist eigentlich ein echt gutes Drehbuch. Aber der fertige Film zieht sich wie Hölle, ist krass uninspiriert, was die Kamera angeht und die visuelle Erzählweise. Und ich glaube, dass da tatsächlich Liza Joy sich sehr verzockt hat als Regisseurin. Weil ich glaube, wenn man nur das Drehbuch nimmt, und das hätte aber trotzdem noch Überarbeitung gebraucht, finde ich. Also der Film ist viel zu lang. Ich glaube, mehr als 2 Stunden für diese Geschichte. Mit mehr Überarbeitung und einer besseren Kamera und einer besseren Regie wäre das ein richtig cooler Film, genau nach meinem Geschmack gewesen. Genau das, was ich mir erwartet hätte. Aber das war er nicht.
Interessant. Weil mein Eindruck ist komplett anders. Mhm. Also ich habe auch gelesen, dass natürlich dieses Drehbuch auch schon eine Weile in Hollywood rumgegeistert ist und viele Leute das sehr stark fanden. Ich empfinde aber die größten Probleme des Filmes als wirklich drehbuchbasiert. Aha. Weil meiner Meinung nach kannst du 2021 so einen Film nicht mehr so produzieren und auch nicht mehr so schreiben. Ja, also ich habe so ein bisschen, also mein erster Eindruck war, als ich aus dem Kino gegangen bin und ich drehte mich zu Tim um und meinte, die hat da eigentlich ein neues Genre erfunden und das ist Male Gaze Kitsch. Und was ich damit meine ist, dass es ist eine unglaublich klassische Neo-Noir-Geschichte, also wirklich dieses klassische der Held, der Protagonist, der gequält ist von seiner eigenen Vergangenheit, der auf eine mysteriöse Frau trifft, die natürlich irgendwie auch ein Schicksal mit sich trägt, der sofort in sie verliebt ist, sofort von ihr angetan ist. Man weiß gar nicht so genau, warum, außer eben, dass sie sexy as hell ist. Mhm. Und man weiß aber auch nicht, was sie eigentlich an ihm attraktiv findet, weil ich finde, er ist ein durchaus unattraktiver Charakter. Ich verstehe nicht, warum irgendjemand sich in ihn verlieben sollte. Also es ist alles sehr viel Behauptung. Es ist sehr viel diese klassischen Behauptungen, die im Neo-Noir halt schon immer eine Rolle gespielt haben, ne? Und dann schafft es der Film nicht, das zu brechen. Und das ist etwas, was ich von einem Film 2021 erwarten würde. Wir haben so viele Neo-Noirs schon gesehen. Wir haben so viel auch schon Weiterentwicklung von Charakteren gehabt. Wir haben so viel auch schon darüber gesprochen, wie man Männercharaktere schreibt, wie man Frauencharaktere schreibt. Und ich finde, das fällt unnötig in was zurück und bedient sich Klischees, die dem Filmvorhaben von ihr nicht gerecht werden.
Ja gut, jetzt sagst du was sehr Schwieriges, weil ich finde, also erstmal würde ich ein bisschen trennen. Also es gibt den Film-Noir und es gibt den daraus entstandenen Neo-Noir. Es ist im Neo-Noir, also da würde ich Blade Runner zum Beispiel reinzählen, und der ist ja auch schon 40 Jahre alt, gibt es immer noch dieses klassische Rollenbild der Femme Fatale und des melancholischen Detektivs. Es gibt aber im modernen Neo-Noir ist dieses Rollenbild schon längst aufgebrochen. Also ich denke da zum Beispiel an Blade Runner 20, 47 oder? 49. Gott, ich muss nur nachrechnen. 2049. So, und Blade Runner 2049, perfektes Beispiel, war auch Neo-Noir, Nachfolger von Blade Runner 1 und hat nicht dieses Rollenbild mehr. Weil, warum? So, also was das angeht, ist Reminiscence, da bin ich sogar bei dir, zu sehr am alten Film Noir noch verlagert. Für mich ist zwar Chinatown einer der besten Filme, der jemals gemacht wurde, und der hat eben genau dieses Rollenbild, aber der Film spielt auch in den 30ern, glaube ich, oder in den 40ern. Und da passt es natürlich noch besser rein. Und hier kriegen wir sogar eine dystopische Zukunft erzählt, und er fällt halt sofort in diese Muster zurück. Ich kann es nur dem Film nicht ganz so sehr vorwerfen wie du, weil er baut ja auch gleichzeitig eine dystopische Welt auf, in der alles nicht mehr so ist, wie es sein sollte. Und es ist und hier sieht man ja auch, dass man als Frau um sein Überleben kämpfen muss in einer hier sehr matriarchalen Welt noch, oder wieder in einer matriarchalen Welt. Patriarchalen, sorry.
Moment, du hast
ja, alle Welt gesagt. Also, was ich sagen will, ist, man kann das dem Film vorwerfen. Ich finde, man muss es ihm nicht vorwerfen. Das Drehbuch hätte so oder so mehr Überarbeitung gebraucht, weil das, was du sagst mit den Behauptungen, das stimmt absolut. Du hast dann eine Liebesbeziehung, die eine Hauptbehauptung ist. Die ist von vornherein eine Behauptung. Sie wird nur dadurch, quasi erklärt, dass große Zeitsprünge drin sind und du eben nicht weißt, was dazwischen passiert ist. Du musst dir das dann selber zusammensichten. Ja, da haben die sich halt unsterblich ineinander verliebt oder auch nicht. Und aber das ist halt Behauptung. Und das macht's halt wirklich schwierig, auch mit dem Ende vom Film. Ich finde die Auflösung echt interessant, aber auch wieder in einem besseren Film hätte sie besser gepasst. Also in einer Black Mirror-Folge, die das Ganze auf 60 Minuten runterkürzt, hätte das fantastisch funktioniert. Aber dieser Film geht ja über 2 Stunden und er zieht es, und er zieht das auch an Behauptungen hoch. Mein Hauptproblem ist wirklich die Inszenierung. Ich glaube, dieselbe Geschichte, weil sie so nah bei Chinatown ist. Also Chinatown ist das krasseste Vorbild, gefolgt von Minority Report, weil Minority Report auch mit Bildern spielt, die andere Leute interpretieren. In Reminiscence sind es Erinnerungen, und in Minority Report ist es das Gegenteil, Bilder aus der Zukunft. Aber es ist das gleiche Prinzip. Und wenn man die zwei Filme dann gegeneinander hält, sieht man erst den inszenatorischen Sprung zwischen einem genialen Steven Spielberg und einer genialen Drehbuchautorin Liza Joy, die aber ein Regiedebüt hier abliefert. Nochmal, sie hat nur einmal vorher Regie geführt. Das war bei Westworld. Und das war bei einer etablierten Serie. Gerade bei Serien geben die ersten paar Folgen unabhängig, fast schon unabhängig vom Showrunner, durch die Regie vor, wie die Serie aussieht, wie sie erzählt wird, auch visuell. Und daran hat sie sich dann mit dran geklebt. Aber jetzt bei ihrem ersten eigenen Film war ich schon sehr enttäuscht, wie das aussah und wie das wirkte. Ich meine, sie kann sich ja den Input von den Nolans holen. Man muss dazu sagen, Jonathan Nolan ist ja auch kein krasser Regisseur, sondern ist auch nur ein krasser Drehbuchautor. Nur. Ich behaupte immer noch, die besten Christopher Nolan-Filme sind entstanden, weil Jonathan Nolan mitgeschrieben hat. Und Jonathan Nolan und Liza Joy zusammen sind echt ein gutes Team. Und Pushing Daisies habe ich zwar nicht gesehen, was du ja am Anfang gefragt hast, habe ich nicht gesehen, aber ich bin großer Fan von Brian Fuller und seinen Serien, und der hat ja diese Serie kreiert. Und dass Liza Joy eine seiner Autorinnen war, spricht auf jeden Fall für sie. Also eigentlich bin ich ein Fan von Liza Joy. Und wenn ich dann so gucke, also was sie auch zusammengetragen hat, ist ja auch vom Cast her sehr viel Westworld dabei. Also Westworld-Fans werden einige Leute wiedererkennen. Ramin Djawadi aus Game of Thrones und Westworld hat auch wieder die Musik gemacht. Hat mich im Nachhinein so überrascht, weil im Film selber habe ich das nicht gemerkt. Ich war, das
hört sich an wie Hans Zimmer.
Ja, also und sogar noch generischer, finde ich, als Hans Zimmer sein kann. Ja. Also wenn das jetzt aus einer Soundbibliothek E-Gitarrentöne gewesen wären, hätte es mich auch nicht gewundert. Aber das ist halt der Punkt. Ich meine, Ramin Djawadi hat so ein großes Potenzial. Ich frage mich immer, was für Regieanweisungen hat er gekriegt eigentlich von Liza Joy, wie die Musik sein soll. Mach sie normmäßig nur statt Saxophon, aber mit einer traurigen E-Gitarre.
Und, ja, so hört sich schon. Ja. Also ich finde, da sind schon sehr, sehr große, gerade bei der Musik, finde ich, sind die meisten Anlehnungen auch an Inception drin. Also wenn du dir jetzt mal draußen irgendwie visuell irgendwie gerade so die Exteriors anschaust in dem Film, die sind sehr, sehr Inception-mäßig. Und das wird durch die Musik irgendwie noch so ein bisschen untermalt. Aber grundsätzlich noch, natürlich, klar. Also es sind Anlehnungen irgendwie, also es sind Noir-Charaktere. Aber nichtsdestotrotz, wenn du das Klischee eines Noir-Film-Charakters benutzt als dein Setup, ne, für einen Charakter, dann musst du es mittlerweile brechen. Dann musst du da noch ein bisschen mehr dazugeben. Und deshalb finde ich, es ist ein Drehbuchproblem. Weil es kann nicht sein, dass der Love Interest, ja, also die Frau in dem Film, die einzige Charakterisierung ist, dass sie wunderschön ist, dass sie tolle Kleidung trägt die ganze Zeit, dass die Kamera tatsächlich auch an ihrem Körper immer wieder runterfließt, um diese fließenden Gewänder irgendwie einzufangen. Und das Einzige, was mir wirklich an ihr als Charakter in Erinnerung geblieben ist, ist halt genau dieses Äußerliche. Und mehr steckte dann leider irgendwie auch nicht so dahinter. Und bei ihm ist es genau das Gleiche. Also das Einzige, was er halt eben hat, ist dieses Gebrochene. Es gibt auch einen Voice-Over in dem Film, der meiner Meinung nach schrecklich ist.
Unnötig, wie
so. Ja, aber das ist ja auch schon wieder, das ist ja ein Genre-Element, was da eben reingebracht wird. Mhm. Einfach nur, weil man es halt braucht, weil damit man halt klarstellt, das ist dieses Genre. Und ich frage mich dann wirklich, weil das sind alles Drehbuchelemente, ja, was dann das Starke am Drehbuch sein soll. Und dann gebe ich dir recht, also ich finde, die Inszenierung ist generisch bis zum geht nicht mehr. Also ich frage mich dann die ganze Zeit natürlich auch, also das ist ja eine Dystopie, und warum sieht das die ganze Zeit so aus, als wäre das, weißt du, woran mich das erinnert hat? Das hat mich an Romeo und Julia von Baz Luhrmann erinnert. Ne?
Guter Vergleich, also, ja. Sieht wirklich
so aus. Also so total türkises Wasser, irgendwelche großen Reklametafeln und also was ich von so einem Film dann erwarte, und gerade weil es halt ein Noir-Film ist oder beziehungsweise ja dann auch schon ein Neo-Noir-Film ist, ich erwarte einfach, dass es ein bisschen düsterer ist. Ich erwarte eigentlich, wenn diese Welt da irgendwie schon seit Jahren unter Wasser steht, gibt's da irgendwelche Krankheiten? Sieht nicht so aus. Es ist halt so, als wenn die da die ganze Zeit, als wäre da einfach nur Wasser, und dieses Wasser ist halt sauber, aus Gründen. Da fehlt mir einfach so viel. Ja, einfach irgendwie, also Düsterkeit und auch Realismus, und das ist das, was ich meine mit diesem Kitsch. Es ist wahnsinnig kitschig. Das ist, glaube ich, das, was mich wirklich am meisten dann auch an der Inszenierung wieder gestört hat.
Es ist auf jeden Fall so, dass ihr Character-Trait, ihr größter Trait, ihre größte Fähigkeit ist es, Männer zu verführen und glauben zu lassen, dass sie diese Männer liebt. Darauf wird sie reduziert. Und es ist quasi femme fatale sogar hoch zwei. Damit ist es sogar schlimmer als die femme fatale aus den Film-Noir-Filmen, wirklich aus den klassischen.
Ist dir was aufgefallen in ihrem Soundtrack? Den fand ich auch sehr bezeichnend.
Mir ist nichts am Soundtrack aufgefallen.
Mir sind da so ein paar Sachen aufgefallen. Und zwar, es gibt da ja so ein paar Twists und Wendungen. Ist ja, also ohne jetzt eben zu spoilern, es ist ja nun mal eine femme fatale. Und je nachdem, wie er gerade zu ihr steht, hat sie einen eigenen Soundtrack. Das heißt, es wird nochmal auf dieser Ebene des Soundtracks untermalt, wie wir sie gerade sehen sollen. Ist sie böse oder ist sie gut? Oder ist sie vielleicht doch böse oder ist sie doch gut?
Es ist mir nicht aufgefallen, aber ich glaube es ja sofort. Dafür ist es, ist zu plakativ, auch immer wie die E-Gitarre einsetzt. Aber was du mit dem generischen Inszenierung meinst, ich würde es jetzt gerne für die Zuhörer ein bisschen aufbrechen. Und zwar, schlechte Regie erkennt man sehr oft daran, dass sie genau das tut, was sie in der Filmhochschule gelernt hat. Ich weiß gar nicht, ob Liza Joy auf einer Filmhochschule war, aber genauso inszeniert sie den Film. Jede Szene hat einen Establishing-Shot, jede. Also es geht immer zuerst los mit einer weiten Kamera, Totale der Welt, wo man gerade ist. Dann wird die Kamera immer näher und man sieht dann irgendwann den Protagonisten. Sie macht sogar noch schlimmer, indem der Protagonist noch erzählt, was er gerade macht und wo er ist. Also er sitzt im Zug nach New Orleans, du siehst, dass Miami verschwindet und New Orleans auftaucht. Du siehst die Wahrzeichen von New Orleans und er sagt, ich fahre jetzt nach New Orleans. Oder okay, vielleicht müsste sie, das ist so ein neues Problem, sie hält den Zuschauer für zu blöd, man muss es ihm nochmal erklären. Es ist dann nochmal so potenziert von dem, was Christopher Nolan macht, der Schwager. Ja, also du hast diese Establishing-Shots, das sieht alles auch aus wie ein Musikvideo. Wundert mich auch nicht, ich habe den Kameramann nochmal schnell gegoogelt, das war nämlich Paul Cameron. Und der hat die Filme gemacht, nur noch 60 Sekunden, Déjà-vu, Man Under Fire. Diese Filme sehen alle gleich aus. Sie sehen aber auch cool aus für das, was sie sind, finde ich. Die haben eine echt geile Cinematografie. Aber in diesen Filmen geht's sehr oft darum, etwas stylisch und cool aussehen zu lassen. Aber nichts darüber hinaus. Was er interessanterweise auch gemacht hat, war Collateral, den ich sogar auch noch ein bisschen in das Noir-Genre verorten würde, der aber eine ganz andere Kameraführung hat. Da hat sich Michael Mann entschieden für damals revolutionärerweise kleine Digitalkameras im Auto drin, alles sehr shaky, alles auch nicht in so einer geilen Qualität, aber das gibt dem Ganzen so eine Authentizität. Und nichts davon Also Authentizität ist kein Thema hier in Reminiscence. Also die Vorteile des Kameramanns werden auch gar nicht ausgespielt. Und jeder Shot, jeder Dialog wird im ganz klassischen Schuss-Gegenschuss aufgelöst mit Overshoulder. So inszeniert man Serien, und zwar nicht die guten Serien, nicht mal Westworld, sondern, also sie scheitert ja schon daran, in ihrem eigenen Anspruch wenigstens so gut zu inszenieren wie bei Westworld. Aber wie gesagt, da haben ja auch andere Regisseure vorher die Bildsprache vorgegeben. Und dann fällt es auch ein bisschen leichter. Aber ich habe auch ihre spezielle Folge jetzt nicht so sehr im Kopf, dass ich das wirklich ganz genau vergleichen kann. Aber in dem Moment, wo mir das klar war bei dem Film, habe ich versucht, darauf zu achten. Gibt es in diesem Film einen guten Shot? Einen richtig geilen Shot, bei dem ich das Gefühl habe, okay, Frame as painting, den könnte ich mir aussuchen, könnte ich mir in die Wand hängen. Es gibt keinen einzigen. Es gibt einen, der einigermaßen cool aussieht, wo ein Klavier unter Wasser Richtung Boden fällt. Aber auch das ist ein 0-15-Shot, den man in so ähnlich schon tausendmal gesehen hat. Und
sieht was aus wie ein Musikvideo.
Ja, genau. Und was mir dazu noch auffällt, ist, es gibt kein einziges Bild, das eine Mehrdeutigkeit hat. Irgendetwas, was metaphorisch ist. Denk nur mal an alle großen Film-Noir-Klassiker. Sie alle haben das. Sie alle haben ihre Shots, wo das so ist. Ob es im Blade Runner die Origami-Figuren sind oder selbst nur die Architektur und wie sie abgefilmt ist im Blade Runner oder der Regen, wenn ein nackter Mensch im Regen auf dem Dach sitzt. Solche Shots gibt es einfach nicht in diesem Film. Selbst Chinatown, der ja, warte mal, von wann ist der? Aus den 70ern von Roman Polanski, der hier das offensichtlich so Vorbild ist und auch sehr viel mit dem Thema Wasser zu tun hat, gibt sich so viel Mühe, in der Cinematografie interessante Sachen zu erzählen, auch mit langen Shots. Und was mir dann auch noch aufgefallen ist an der Kamera, kein Shot ist länger als 5 Sekunden, höchstens 10 Sekunden in diesem Film zu sehen. Der ist in Wirklichkeit, auch wenn man es sich merkt, ein Schnittgewitter, weil es ist nicht diese Art von Taken-Schnittgewitter, wo du innerhalb einer Sekunde 3 Schnitte hast. Sondern es ist dieses, ich lasse keinen Shot länger als 2, 5, höchstens 10 Sekunden stehen, weil kein Shot irgendwas zu erzählen hat. Deswegen macht sie das die ganze Zeit. Sie zieht sogar das Erzähltempo an, obwohl man das nicht merkt, weil es fühlt sich im Film an, als würde man einer ewigen Erinnerung zuschauen. So langgezogen ist der. Der hat in Wirklichkeit, da gehe ich jede Wette ein, mehr Schnitte als ein Transformers-Film. So ist dieser Film inszeniert. Und jetzt, um noch mal zu meiner These zurückkommen mit dem Drehbuch, weil ich die Grundgeschichte eigentlich total cool finde, weil sie genau meinen Geschmack trifft, ne? Also mit dieser Mischung aus Chinatown und Minority Report bin ich total abgeholt, weil ich liebe beide Filme. Und ja, sie schafft es halt nicht, das komprimierter zu erzählen, weil die Geschichte ist eigentlich gar nicht so lang. Die ist auch in beiden Filmen, glaube ich, kürzer erzählt. Und wenn schon nicht, dann bei Chinatown fühlte sie an richtigen Stellen langgezogen an. Lange Schnitte, wenn der an der Wüste steht und sowas. Weißt du, wo du wirklich so Einsamkeit spürst und sowas. Sowas gibt's in diesem Film nicht.
Nee, du hast aber auch noch Subplots.
Ja, also, du hast auch noch
Subplots. Dann auch nicht bei dem Film, ne? Du hast ja eigentlich nur eine stringente Erzählung und keine Sachen, die halt irgendwie auch noch mal so ein bisschen auf eine gewisse Art und Weise spiegeln. Mhm. Ne? Also, wo du eigentlich der Geschichte des Protagonisten und auch das der Antagonisten noch mal so einen zusätzlichen Ebene verleihst, indem du halt irgendwie einerseits spiegelst, was dort passiert und dem Ganzen noch mal eine neue Bedeutungsebene gibst. Das gibt's da auch nicht.
Ja.
Das ist sehr straightforward und dann aber eben sehr 0815.
Ja, und dann trotzdem B-Plots wie in einer Serie. Und da habe ich wieder dran an den Hintergrund von Liza Joy denken müssen. Ja, eigentlich wäre Reminiscence vielleicht eine coole Miniserie gewesen. Also auch wieder cool, wenn man es natürlich besser macht, als sie es hier gemacht hat. Ja. Ja, und da muss ich auch wieder an dieses Rian Johnson-Zitat denken, weil in sehr vielen Shots ist mir aufgefallen, wie hat Rian Johnson das in Looper gelöst? Der steht vor einem ähnlichen Problem. Es ist ein Neonar-Film, aber durch die Zeitreisethematik auch Sci-Fi mit einer dystopischen Welt. Und es müssen Sachen erklärt werden. Und Rian Johnson schafft es, alles wesentlich in den ersten 20 Minuten auch zu erklären. Und zwar teilweise, indem er auch Sachen zeigt. Wie wirkt sich die, wenn du jemanden aus der Zukunft tötest, wie wirkt sich das auf die Vergangenheit aus oder umgekehrt? Und solche Sachen hat sie nicht. Es ist teilweise mitten im Film, nach 1,5 Stunden Laufzeit, die sich wie 3 Stunden anfühlen, werden noch Sachen aus der Welt erklärt. Wer politisch wo steht, welche Hintergründe der Krieg hat und irgendwie sowas. Also wird dann noch erklärt. Also sie schafft es nicht, das Nolan-typische Exposition-Dumping wenigstens am Anfang des Films zu verorten.
Ich glaube, was mir noch aufgefallen ist, ist, deshalb hat mich das auch immer wieder an Musikvideos erinnert. Und deshalb auch dieser Vergleich mit Romeo und Julia oder auch Moulin Rouge oder so. Es ist halt schon sehr dieses Kitschige, dieses Plakative, dieses nicht um die Ecke gedachte, nicht irgendwie nochmal auf einer visuellen Ebene irgendwie eine neue Ebene reingebrachte. Das ist schon, es bleibt irgendwo hängen, ne? Also wenn man aber auch das Gefühl hat, diese Bilder multiplizieren sich irgendwie in deinem Kopf und du hast irgendwie, du kannst sie gar nicht mehr auseinanderhalten mit anderen Sachen, die du in der Popkultur irgendwie schon konsumiert hast. Und das ist was, wo man natürlich sich als Regisseurin irgendwie auch hinbewegen kann, wenn man da eben hin möchte, wenn man wirklich irgendwie sagt, okay, das ist mein Style. Er ist aber so unbedeutend. Ja. Das ist halt echt schade. Und ich muss dazu auch sagen, ich finde, bei Westworld geht es mir leider auch oft so, dass es halt einfach irgendwo in die Bedeutungslosigkeit dann irgendwo reingeht. Mhm. Gerade so ab der zweiten Staffel, wo ich so dachte, naja gut, irgendwie kann ich dem jetzt auch nicht mehr so mit einem Enthusiasmus folgen. Mhm. Ich glaube, das sind tatsächlich hausgemachte Probleme. Ich glaube, das muss man schon, bevor man überhaupt ans Set geht, muss man sowas schon irgendwie anders aufziehen und sich einfach noch andere Ebenen überlegen, um wirklich einen nachhaltig einflussreichen Film zu schaffen. Und dieser Film schreit halt, ich will einflussreich sein, ich will mich einreihen in die Klassiker. Und das ist so ein Versuch. Und noch nicht mal nur Noir- und Neo-Noir-Klassiker. Also ich finde wirklich, dass dieser Film ganz oft eben auch klassische Nolan-Vibes hat.
Ja, ja, absolut.
Und sich da irgendwie auch versucht, irgendwie einzureihen. Und das ist
Das ist teilweise wie Inception auf Wish bestellt, leider, muss
ja,
man sagen.
Ja, ja, ja.
Aber würdest du den Film jetzt weiterempfehlen, obwohl du ihn so schlecht findest? Für Fans des Genres? Nicht?
Nein.
Da gehe ich sogar eher auseinander mit dir, weil ich finde, es ist genug Noir oder Neo-Noir und vor allem Sci-Fi-Neo-Noir, dass ich sagen würde, wenn ihr wirklich Bock drauf habt, so wie bei mir, könnt ihr schon gucken, aber erwartet halt nicht so viel. Und bei mir ist halt auch so das Schlussfazit, nachdem ich aus dem Film gegangen bin, das wird eine nette Erinnerung bleiben, aber ich werde ihn nie wieder gucken. Weil es gibt keinen Grund, es gibt ja keine Mehrdeutigkeit, es gibt nichts, worüber ich nachdenken muss bei diesem Film. Kein einziger Shot, kein einziges Bild, keine einzige Aussage. Und deswegen war es das dann. Das ist eine nette Erinnerung.
Kann ich nachvollziehen. Ich würde ihn nicht weiterempfehlen. Also wirklich, das ist eine Zeitverschwendung. Bin ich ganz ehrlich, wenn ich sage, bei dem Film bin ich total drastisch tatsächlich, weil mir da eben auch die Bedeutung dann eben fehlt und weil ich einfach enttäuscht bin, dass man 2021 so einen Film noch produziert. Das finde ich einfach, das ist eine Frechheit. So weit gehe ich. Aber dann kommen wir schon zum Ende. Dann vielen, vielen Dank, dass wir noch mal kurz über Reminiscence sprechen konnten. Dann wünsche ich unseren Zuhörer und Zuhörerinnen noch einen wunderschönen Tag und dir auch. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal, wenn dann auch Fabian wieder zurück aus dem Urlaub ist.
Und dieses Gespräch wird mir definitiv als gute Erinnerung in Erinnerung bleiben.
Das ist schön.